Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 22. November 2024 mit der skurrilen Nachricht:
Wirtschaftskompetenz
der Ukraine,
CO2-Steuern,
der COP29,
Straftaten,
den Bauernprotesten,
Kontoführung,
Schamschaft zu Somaliland,
dem Börsenticker,
der guten Nachricht,
Katrin Rönicke,
dem Limerick der Woche und Holger Klein. Ich fange wie immer mit der skurrilen Nachricht an. Sie knüpft diese Woche an eine schon etwas ältere skurrile Nachricht. Erinnerst du dich, als ich dir davon berichtet habe, dass Stormy Daniels so einen komischen Hexenpreis verliehen bekommen hat? Mhm. Genau. Da waren wir ja ein bisschen abgeschwiffen, also so Hexen als Trend in den USA und auf TikTok, und hatten auch über dieses wunderbare Buch Fantasyland von Kurt Anderson gesprochen. Und darüber, wie sogar Oprah Winfrey in den USA dazu beigetragen hat, dass so magisches Denken in die Mitte der Gesellschaft reinkommt, sag ich mal. Da gibt es ein Kapitel, das heißt die Wiederverzauberung der Medizin. Und es ist ein ganzes Kapitel, das nur davon handelt, wie 2004 zum ersten Mal ein Herzchirurg bei Oprah auftrat, der zu der Zeit noch nicht so wahnsinnig bekannt war, also schon so ein bisschen berühmt, aber nicht wahnsinnig bekannt. Und der hat da sein Buch über Alternativmedizin vorgestellt. Und dieser Arzt ist bekannt als Dr. Oz. Mehmet Oz heißt er. Und er hat sehr, sehr viel Erfahrung mit magischem Denken in der Medizin. Also der hat, wenn er operiert hat, hat er so eine Heilerin dabei gehabt, die die Handauflegen bei den Patienten gemacht hat, während die operiert wurden. Dann hat er eine Reiki-Meisterin geheiratet. Und als ihn ein Wissenschaftsjournalist vom New Yorker mal darauf ansprach, dass es ja gar keine Evidenz dafür gibt, dass Reiki wirklich hilft, hat er gesagt, ja, wenn man nur auf die Daten schaut. Und das...
Boah, das merke ich mir, das ist geil. Ja, wenn man nur auf die Daten guckt.
Ja, also. Und das sagt Kurt Anderson dazu, das ist so eine typische Fantasyland-Phrase eigentlich, genau wie vom Mainstream zu labern oder vom Establishment und so weiter. Und Dr. Oz glaubt, dass Medizin eine, Zitat, sehr religiöse Erfahrung sei. So. Ja. Dann war er ein paar Mal bei Oprah Winfrey zu Gast, hat dann die Firma von Oprah Winfrey hat dann eine eigene Sendung, die Dr. Oz Show, mit ihm gestartet im Jahr 2009.
Sag mal, ist Oprah Winfrey so ein bisschen sowas wie Joe Rogan, nur als Frau?
Ah ja, ne, die ist eigentlich eher links angesiedelt, interessanterweise. Okay. Also die hat dann auch so Lady Gaga und so weiter zu Gast, aber die hat sowas Esoterisches, doch, doch. Okay. Das auf jeden Fall. Und in seiner eigenen Show hat er dann halt so komische Sachen vorgestellt. Also ganz viel Homöopathie, ganz viel irgendwelche Ernährungstipps. Also wenn du abnehmen willst, Holger, dann musst du grüne Kaffeebohnen zu dir nehmen, zum Beispiel. Aber er hat auch wirklich ernsthaften Scheiß gelabert, nämlich dass bestimmte Impfungen Autismus verursachen würden. Sowas.
Ja, das wissen wir. Da gibt es ja diese Wahnsinnsstudie, die dann zurückgezogen worden ist.
Ja. Naja, jedenfalls also dieses Buch Kurt Anderson, hier wieder eine große Empfehlung. Und warum erzähle ich das alles? Diese Woche haben wir, also oder überhaupt in der vergangenen Woche, in den vergangenen Tagen, haben wir ja sehr viele komische Ankündigungen gehört, wen Donald Trump so alles in sein Kabinett holen will und welche Posten er so mit wem besetzt und so. Und diese Woche war die Nachricht: Donald Trump plant, Dr. Mehmet Oz mit der Aufsicht über Medicare, Medicaid und Obamacare zu betrauen. Die New York Times schreibt weiter, der Stararzt würde die Centers for Medicare and Medicaid Services leiten, eine mächtige Agentur, die für Programme zuständig ist, die mehr als 150 Millionen Amerikaner abdecken. Zitat Ende.
Jedes Mal, wenn irgendwie, ja, jetzt hat Trump irgendwie jemand Neues nominiert für irgendein Amt, denke ich mir, brought to you by Carl's Jr. Das ist, der Satz, den, hast du Idiocracy gesehen?
Ja, aber ich kann mich doch immer an so Filmzitate nicht erinnern.
Ich glaube, der Innenminister nach jedem seiner Sätze gesagt hat, weil die Firma Carl's Jr. ihn dafür bezahlt, dass er das sagt. Und ich denke jedes Mal, auch dieses Bild, wo sie im Flugzeug sitzen und vom Mc's irgendwie Tüten vor sich stehen haben, habe ich auch gedacht, brought to you by Carl's Jr. Fuck you, I'm eating. Idiocracy, kann man nochmal gucken.
Ja, vielleicht ist es aber auch ein bisschen uncanny mittlerweile. Egal. Jedenfalls Markus Barth hat das ganz schön auf Blue Sky zusammengefasst, fand ich. Der hat geschrieben, um so in etwa zu verstehen, was Trump da gerade für ein Kabinett zusammenbastelt, stellt euch einfach mal vor, in Deutschland würde Boris Becker Finanzminister, Uli Hoeneß Justiz und der Wendler Gesundheitsminister. Ja.
Ja, aber noch nicht mal das, ne? Also das ist ja noch schlimmer. Habe ich so das Gefühl entstanden. Aber zwei Dinge übrigens. Also es spricht sehr für dich, dass du nicht weißt, wie man Reiki richtig ausspricht.
Ah ja, okay.
Wüsstest du es, wärst du dem Schwachsinn schon mal anheimgefallen wahrscheinlich.
Ich weiß nur, dass als wir auf La Gomera waren, standen überall Schilder. Hier Reiki, da Reiki. Aber tatsächlich, nee.
Ja, siehst du, ich bin dem Schwachsinn schon mal anheimgefallen. Das waren die 90er und wir hatten andere Probleme. Es ist ein anderes Thema. Was ich im Übrigen wesentlich skurriler finde, ist, dass in Köln haben sie einen Geldautomaten gesprengt und dann feststellen müssen, dass da nur Kontoauszüge drin waren.
Oh. Hä?
Die haben gedacht, sie sprengen Geldautomaten, war aber ein Auszugsdrucker.
Ein Kontoauszugsdrucker. Ja, die jungen Leute wissen nicht mehr, was das ist.
Echt, es ist wirklich schlimm. Schlimm ist das. Früher, ne, bei uns hätte es das nicht gegeben. So. Es ist ein schönes Thema, das ich fast übersehen hätte, ist auch schon 14 Tage alt, und zwar eine Studie. An der Justus-Liebig-Universität in Gießen haben sich 4 WirtschaftswissenschaftlerInnen zusammengesetzt und überlegt, sie könnten ja mal nachgucken, inwieweit die politische Stimmung sich auf die Konjunktur auswirkt, ne? Also Boom-Bust, also Aufschwung, Rezession, ne? Was sie gemacht haben, das ist ziemlich abgefahren. Also was sie genau genommen haben, sie geguckt, welchen Effekt das Reden über die Fiskalpolitik, also über Steuern und Staatsausgaben, welchen Effekt das Reden über Steuern und Staatsausgaben auf die Konjunktur hat. Titel der Arbeit lautet Disagreement about Fiscal Policy. Spoiler, es hat Auswirkungen,
ja,
der Reihe nach. Weil deren Methodik ist für so Laien wie mich wirklich echt nah an Magie. Ja, also Die haben konstruiert 2 Reihen von Meinungsverschiedenheiten unter Parlamentariern. Und zwar die Meinungsverschiedenheiten zwischen den Mitgliedern des Bundestags, die die Regierung unterstützen, also Koalitionsmitglieder und so, und den Mitgliedern der Opposition. Und die Meinungsverschiedenheiten zwischen den Mitgliedern der Parteien, die in der Koalition sind. So. Dazu haben sie einen Textkorpus erstellt, der sämtliche im Bundestag gehaltenen Reden seit 1960 enthält.
Wow.
Das ist total abgefahren, weil ich habe auch ein paar Zahlen. Also die haben halt geguckt, so Datum der Rede, Name des Redners, Parteizugehörigkeit, die Rolle des Redners. Insgesamt über 800.000 Reden haben die sich angeguckt und dann gefiltert. Und zwar gefiltert nach, ist eindeutig einer politischen Partei zuzuordnen. Das heißt, so fraktionslose, parteilose haben sie rausgelassen. Dann haben sie eine Stichwortliste genommen, die finanzpolitisch relevante Begriffe enthält. Dann haben sie elektronische Semantikmagie gemacht, unter anderem, indem sie dann in einem Vektorraum Synonyme oder semantisch verwandte Sätze identifiziert haben über die Abstände der Vektoren zueinander. Ich lese nur vor, was ich selber gelesen habe.
Ich habe gerade gemerkt, wie so 2 Affen in meinem Gehirn anfangen, Tischtennis zu spielen.
Genau. Daraus haben sie dann ein Scoring abgeleitet und diese Scoring-Werte dann auf Quartalsbasis aggregiert. Das verstehe ich jetzt wieder. Und daraus dann den jeweiligen finanzpolitischen Stimmungsindex für Deutschland abgeleitet. Und zwar zwischen 2 Polen, restriktive Finanzpolitik und expansive Finanzpolitik. Das haben sie dann zurückgemappt irgendwie auf Politikerparteien und die Konjunktur und vielleicht auch, wie auch immer. Jedenfalls konnten sie sichtbar machen, wer wem zugestimmt oder wer wem widersprochen hat. Das, wie gesagt, haben sie auf Boom-Bust-Phasen gemappt und es gibt einen Zusammenhang. Und Statistik-Nerds werden sich sicherlich schön über diese Studie freuen. Wir verlinken die in den Show. Das Ergebnis ist, und das finde ich wirklich spannend, also eine größere Uneinigkeit zwischen Regierung und Opposition beeinflusst den Konjunkturzyklus nicht. Hm. Ja, wenn die beiden sich über Fiskalpolitik streiten, Regierung und Opposition, hat das keine Auswirkungen auf den Konjunkturzyklus. Eine größere Uneinigkeit innerhalb der Regierung führt zu kontraktiver Wirtschaftstätigkeit, also zu Abschwung. Und sie haben geguckt in die Industrieproduktion, Aufträge im verarbeitenden Gewerbe, Stimmung im verarbeitenden Gewerbe und Aktienkurse. Also, wenn innerhalb der Regierung man sich uneinig ist und darüber öffentlich, also im Deutschen Bundestag redet oder vielleicht auch in den Medien heutzutage, darüber redet, über diese Uneinigkeit, dann geht die Wirtschaft runter. So, das heißt, Meinungsverschiedenheiten haben außer den Staatsausgaben selbst, die ja eine Bedeutung haben, oder Besteuerung, die eine Bedeutung haben, haben selbst eine Wirkung auf die Wirtschaftstätigkeit.
Also eine, wenn sie in der Regierung ist, die Opposition darf natürlich, das ist normal sozusagen, dass die was zu meckern haben, aber okay.
Opposition ist egal sozusagen. Also ob für die zustimmen oder nicht, genau, für die Wirtschaft. Aber sonst auch, wir wissen ja, was Franz Müntefering, der glaube ich gesagt hat, Opposition ist Mist.
Stimmt ja auch.
Wobei er damit gemeint hat, in der Opposition sein ist Mist. Haben sie ihm damals auch schon taktisch missverstanden übrigens. So, sie schreiben, eine Kakophonie der finanzpolitischen Ansichten unter den Abgeordneten der Regierungsparteien ist der Wirtschaftstätigkeit abträglich. Mit einer Stimme zu sprechen, das heißt die Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Koalition zu verringern, könnte expansive Auswirkungen haben. Könnte. Also nie so sicher wie das eine Kirche. Was sie sich nicht angesehen haben, ist zum Beispiel wie Staatsausgaben, also Erhöhung oder Senkung von Staatsausgaben, vom Grad der Uneinigkeit abhängt.
Ja.
Also das haben sie nicht gesehen. Kann ja auch sein, dass je lauter wir drüber reden, desto mehr investieren wir, desto stärker steigt die Wirtschaft, ist ja auch möglich. Haben sie nicht gesehen. Sagen aber auch, wir haben Hinweise darauf, dass es sich lohnen könnte, da auch hinzugucken. Außerdem sagen sie, es könnte sich lohnen, das alles auch mal auf die Europäische Union hochzuskalieren. Ob Uneinigkeit da ähnliche Effekte hat. So. Und jetzt kommt so mein Gedanke, den ich, als ich das gelesen habe, die ganze Zeit im Hinterkopf hatte. Die CDU und der CSU, also CDU und CSU gelten ja als wirtschaftskompetent, ja, im Gegensatz zur SPD. Ja. Die SPD, wie die Grünen im Übrigen auch, die Linkspartei im Übrigen auch, das sind Parteien, die sehr viel und sehr laut und sehr sichtbar und hörbar innerhalb ihrer Parteien Themen diskutieren. Also das sind sehr heterogene Vereine, diese Parteien. Die Unionsparteien treten extrem homogen auf, vor allen Dingen in der Vergangenheit. Das ist neuerdings jetzt nicht mehr ganz so extrem, aber vor allen Dingen in der Vergangenheit war die Union, bevor du von der Union was gehört hast, hatten die eine feste Meinung. Und die haben alle vertreten da drin. Das ist ja deren Erfolgsrezept. Dass die Streitigkeiten immer so lange unterm Deckel halten, bis sie so weit gelöst sind, dass es nicht mehr nach Streit aussieht für die Öffentlichkeit.
Ja.
Meine These ist jetzt, die Wirtschaftskompetenz der Union ist ein Phantom. Und die sieht nur so aus, weil die eben die Klappe halten und deshalb es positiv für die Wirtschaft wird.
Wenn die Union regiert, sozusagen.
Wenn die Union regiert, genau. Was sie ja nun lange die meiste Zeit gemacht hat. Ja. Also selbst in der großen Koalition war immer die SPD, waren immer diejenigen, die sich gegenseitig irgendwie fertig gemacht haben. Also selbst die Junge Union sagt ja nichts gegen die Mutterpartei. Selbst die sind ja auf Linie. Ja, manchmal, da macht mal einer was, aber das ist ja minimal.
Tritt jetzt nicht der ganze Vorstand zurück. So. Aus. Nicht nur zurück, aus.
Zurück, aus und über. Ja.
Ja, das ist echt eine interessante These, aber natürlich muss man dazu sagen, bräuchte das jetzt wieder eine eigene Studie.
Aber wo würdest du da Datenpunkte setzen wollen in dieser eigenen Studie?
Ja, man kann ja rauskriegen, warum die Leute denken, dass die Union wirtschaftskompetent ist. Also das kann man ja irgendwie versuchen, über verschiedene Items abzufragen. Die muss man sich natürlich gut überlegen. Aber
dann müsstest du dann aber qualitativ forschen. Also weil die meisten Leute sind sich überhaupt nicht im Klaren darüber, was Wirtschaftskompetenz überhaupt sein soll.
Ja, ja, aber du kannst ja auch Fragen so formulieren. Dazu ist ja Sozialwissenschaft da, dass du damit Indikatoren formulierst quasi. Und wenn du ganz, ganz viele Fragen, also du hast eine bestimmte These, dann überlegst du dir viele Items, wie du dieser These nahe kommst. Naja. Aber jedenfalls finde ich das eine interessante These. So. Ja.
Dankeschön.
Ja. Schauen wir in die Ukraine. Es gab diese Woche jede Menge krasse Meldungen zur Ukraine, aus der Ukraine, über die Ukraine. Hier nur ein kleiner Ausschnitt.
Nach langem Zögern haben die USA der Ukraine offenbar nun doch grünes Licht gegeben, weiterreichende Waffen auf russischem Gebiet einzusetzen.
Das ist eine Entscheidung, auf die man in der Ukraine lange gewartet hat.
Die Ukraine soll erstmals von Großbritannien gelieferte Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow im Verteidigungskrieg gegen Russland eingesetzt haben.
Präsident Wladimir Putin setzt eine neue Militärdoktrin in Kraft, in der weitere Szenarien aufgezählt werden, in denen Russland auch zu Atomwaffen greifen könnte.
So, nur ein kleiner Ausschnitt. Dann haben wir diese Woche auch den 1000. Tag dieses Krieges erlebt. 1000 Tage Krieg und noch kein Ende in Sicht. Aber die Woche fing eben mit auch überraschenden Nachrichten an. Eben dieses, die USA erlauben der Ukraine den Einsatz der ATACMS Langstreckenraketen auf russischem Gebiet.
Übrigens Army Tactical Missile System.
Ja, die haben 300 Kilometer Reichweite. Das heißt, das ändert auch noch mal ein bisschen. Potenziell ändert das die Lage in diesem Krieg. Die wurden auch jetzt eingesetzt. Wir haben es gehört, auch die britischen Storm Shadows wurden diese Woche, also erst wurde der Ukraine erlaubt, dann wurden sie auch eingesetzt. Und direkt nach der Nachricht zu den ATACMS aus den USA kam die Nachricht aus Russland, man habe jetzt die Atomdoktrin angepasst. Und dann kam noch eine Nachricht, nämlich die USA haben diese Woche auch der Ukraine erlaubt, Landminen zu nutzen und liefern die auch. Also Tretminen, die international, ich sag mal, sehr umstritten sind. Also
sind
eigentlich
sogar geächtet.
Ja, aber die USA haben es natürlich nicht unterschrieben.
Ja.
Und die sollen jetzt auch der Ukraine zur Verfügung gestellt werden. Und ich fange mal von hinten an mit diesen ganzen vielen Nachrichten, weil ich da nämlich tatsächlich auch die Einschätzung im letzten Ukraine-Cast der BBC vom 20.11., wir zeichnen am 21. abends auf, fand ich so interessant, da war Shashank Joshi zu Gast, der ist vom Economist. Ich habe früher, wahrscheinlich so das erste halbe Jahr oder Jahr des Krieges, oft freitags die Ukraine-Diskussionsrunde beim Economist geguckt und da habe ich deswegen seine Stimme diese Woche im BBC-Ukraine-Cast sofort erkannt. Der beschäftigt sich also schon wirklich seit Anfang des Krieges mit diesem Krieg. Und der ordnet das mit den Minen nochmal ein bisschen anders ein, als ja wir das hier in Deutschland erleben. Also ich habe das Gefühl, diese Nachricht ging hier total unter. Alle wollen immer nur über die Langstreckenraketen sprechen. Aber er sagt, dass diese Minen vermutlich für die militärische Lage in diesem Krieg viel entscheidender sind als die ATACMS und die Storm Shadows, weil, ja, das sind geächtete Waffen. Aber in einem Krieg, in dem ein Land permanent Angst haben muss, dass der Angreifer immer weiter auf das eigene Gebiet vorrückt und genau das passiert ja, spielen die Dinger eben tatsächlich eine große Rolle zur Absicherung des eigenen Landes. Das ist übrigens auch der Grund, hat er ganz gut erklärt, warum die USA sich dieser internationalen Ächtung bisher nicht anschließen, weil die halt sagen, wir wollen uns vorbehalten, das an bestimmte Partner zu senden, die das wirklich brauchen können. Zum Beispiel Südkorea auch. Und jetzt gerade eben in der Ukraine fand ich das nochmal einen, ja, so einen wichtigen Hintergrund dazu, weil ich natürlich auch aus der, ich sag mal, pazifistischen Ecke komme und dieses Landminenächten hätte ich jetzt bis diese Woche gedacht, ist wahrscheinlich das, worauf sich trotzdem alle noch irgendwie einigen können.
Nein, aber okay.
Ja, aber selbst das, nein, also auch ich sehe da halt total den Punkt auch, dass die Ukraine das wirklich brauchen kann.
Ja. Ich finde das immer ganz lustig, an was für Punkten wir uns dann doch stark unterscheiden.
Ja, ich bin jetzt ja auch auf deine Seite gekommen, von daher.
Genau, komm auf die dunkle Seite.
Ja, habt ihr Cookies?
Ja.
Und was wir so insgesamt gerade sehen, also jetzt aus den USA und was Joe Biden macht und wie er doch jetzt sehr schnell sehr viele Entscheidungen trifft, sicherlich aus zwei Gründen. Also der eine Grund, das wurde immer wieder auch jetzt eingeordnet, dass Nordkorea da jetzt ist vor Ort mit 10.000 Truppen, dass die sich da jetzt einmischen, das ist etwas, wo Joe Biden auch nicht einfach stillsitzen und nichts tun kann, so, sondern er muss darauf reagieren. Das ist nochmal eine neue Situation, das ist das eine und natürlich, er hat nur noch ein paar Wochen. Und was Donald Trump dann macht, ist, finde ich, völlig unvorhersehbar. Also der Typ ist so erratisch, der hat zwar angekündigt, er würde in den ersten 24 Stunden, die er im Amt ist, diesen Krieg beenden mit einem Deal. Und vielleicht ist das ja auch so. Und deswegen, das ist so die These, bereitet Biden jetzt den Boden, so gut es geht, vor für diesen ersten Tag im Amt oder was auch, wann auch immer das dann genau passieren sollte, damit die Ukraine bei möglichen Verhandlungen eine möglichst starke Position hat. So, und das würde sogar Trump auch zugutekommen an der Stelle.
Was ich bei diesen Minen auch noch eine sehr wichtige Information fand, die habe ich diese Woche im Radio, ich glaube im Deutschlandfunk kam das, gehört. Das sind Antipersonenminen, also Antipanzerminen und sowas haben die meines Wissens ja sowieso schon im Einsatz. Das sind halt Antipersonenminen, was halt auch recht wichtig ist, weil da rücken Personen vor.
Ja, eben.
Also die Russen, die pfeifen so sehr darauf, wie viele Tote sie hinterher haben werden, dass sie einfach immer weiter von hinten Leute nach vorne schieben.
Genau.
Und diese Antipersonenminen, ich habe es nicht weiter überprüft, wenn du jetzt, wo du darüber redest, fällt mir wieder ein. Diese Antipersonenminen seien angeblich batteriebetrieben.
Ja, genau.
Das heißt, die zünden nicht bis in alle Ewigkeit, so wie das, was wir dann irgendwo, weißt du, wo du 30 Jahre alte Minen irgendwo in Afrika findest oder sowas.
Genau.
Die haben ein Ablaufdatum und von daher ist die Gefahr, dass, falls das dann irgendwann mal tatsächlich beendet sein sollte, dass dann irgendwie Bauern da drüber fahren und die Dinger explodieren und so, die ist wesentlich geringer als das, was man so kennt aus diesen internationalen Antiminen-Geschichten, die es so gibt, ja.
Ja, wobei, war auch im Ukraine-Cast genau diese Diskussion, das ist unter Idealbedingungen so, dass die dann nicht mehr explodieren und da gibt es wohl doch zu viele Blindgänger ist es ja gar nicht, sondern welche, die dann halt doch explodieren, auch nach dieser bestimmten Zeit. Deswegen kommt es aber darauf an, dass man genaue Karten davon anfertigt, wo die Dinger sind. Das kann die Ukraine ja machen. Die legt die ja selber, macht dann einfach einen Punkt auf einer Karte, also setzt einen Punkt, sagt, hier ist eine, sodass die Ukraine selber einfach weiß, wo die sind. Und wenn der Krieg dann vorbei ist, können sie die auch selber einfach da wieder rausholen und sicher entsorgen oder was auch immer man dann damit macht, recyceln, keine Ahnung. Dann kam die Nachricht, Russland hätte seine Atomwaffendoktrin angepasst, hat dabei natürlich die Schwelle für den Einsatz dieser Waffen gesenkt und zwar so weit gesenkt, dass sobald ein Angriff auch auf russisches Gebiet oder auch Belarus eine, Zitat, kritische Bedrohung für deren Souveränität und oder deren territoriale Unversehrtheit darstellt, Zitat Ende, dass dann eben Russland Nuklearwaffen einsetzen könnte. So, das mit Belarus ist neu und auch eben dieses eine kritische Bedrohung für deren territoriale Unversehrtheit ist neu. Das muss jetzt nichts bedeuten, weil aktuell passiert das ja auch immer wieder. Also in Kursk zum Beispiel, das ist ja ein Angriff auf die territoriale Unversehrtheit. Es ist auch, sie sehen ja Teile der Ukraine auch schon als ihr eigenes Gebiet an. Ja. Und auch da gibt es ja Angriffe. Also insofern, international wird das eigentlich als reines Säbelrasseln interpretiert. In Deutschland, wirkt es halt traditionell doch ein bisschen stärker auf die Gemüter. Die Leute fasern dann von einer Eskalation, von drohendem Atomkrieg. Und dazu kann ich sehr die gestrige Folge von ZDF heute live empfehlen. Die befassen sich ja immer wieder mit verschiedenen Experten zur Ukraine. Und diesmal war der Militärökonom Markus Keup zu Gast, ein Mann, dem ich super gerne zuhöre, weil ich finde, der hat so die beste Mischung aus Expertise und Sarkasmus. übertrifft darin für meinen Geschmack sogar Carlo Masala. Sorry, Carlo, du bist auch super. Aber Markus Keup sagt, weil da nämlich genau diese Frage auch gestellt wird.
Hier möchte ein User, eine Userin wissen, glaubt man immer noch, mit mehr Waffen etwas verändern zu können? Haben die letzten 3 Jahre nicht gezeigt, dass mehr Waffen keine Veränderung auf dem Schlachtfeld gebracht haben?
Ja, also Sie kennen ja meinen Spruch, Frieden schaffen mit Lenkflugwaffen. Ne? Selbstverständlich haben Waffen auf dem Schlachtfeld eine Veränderung gebracht. Die erste und größte Veränderung ist, dass die Ukraine überhaupt noch existiert. Ich meine, überlegen Sie mal, man hätte im Mai 2022 keine Artillerie geliefert. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Im Mai 2022 hatte die Ukraine keine westliche Artillerie. Erst da begann die Lieferung westlicher Artillerie und westliche Panzer hatte sie da auch schon nicht, ne? Und Sie haben gesehen, wie Russland die Ukraine zusammengeschoben hat in den ersten Wochen des Krieges. Also mit anderen Worten, wissen Sie, Waffen sind nicht nur was Aggressives, Waffen können auch schützen. Ohne Waffenlieferung wird es die Ukraine gar nicht mehr geben. Dann stünde Russland jetzt an der polnischen Grenze und an der rumänischen und würde da schon zündeln. Und Moldawien wird es dann übrigens auch nicht mehr geben. Ne? Was Eskalation angeht, Russland kann diesen Krieg jeden Tag beenden. Ja, es ist ein russischer Angriffskrieg gegen eine souveräne Nation. Niemand zwingt Russland, Krieg zu führen. Russland ist nicht bedroht und die Ukraine hat Russland auch nicht angegriffen. Also insofern halte ich das für ein bisschen verzerrte Wahrnehmung. Ich kann natürlich diese Ängste vor dem Atomkrieg oder vor dem Dritten Weltkrieg zu gewissen Teilen nachvollziehen. Es sind Ängste, die vor allem in Deutschland existieren. Es ist immer wieder interessant, wenn Sie in Polen, im Baltikum oder in England sich die Diskussion anschauen, da gibt es diese Diskussion überhaupt nicht. Ja, also das scheint etwas spezifisch Deutsches zu sein. Das hat wahrscheinlich sehr viel zu tun mit den 1980er Jahren, als man mit der Perspektive tatsächlich leben musste, als es viel, viel mehr Atomsprengköpfe gab in der Welt. Sie müssen ja überlegen, die USA und Russland haben heute noch jeweils etwa 1500 einsatzbereite Atomsprengköpfe bei etwa 6000 Bestand. In den 1980er Jahren waren es 30.000 bei etwa 60.000 Bestand. Also da war der mehrfache globale Overkill möglich. Das Deutschland meiner Kindheit, ich erinnere mich noch sehr gut daran. Aber trotzdem hilft es nichts, sich in irgendwelche Angstfantasien zu flüchten, weil das ist genau das, wie die russische Propaganda funktioniert.
Also merken wir uns Frieden schaffen mit Lenkflugwaffen.
Ja, die Dänen, die haben es schon wieder getan. Dänemark hat als erstes Land eine CO2-Steuer für seinen Agrarsektor beschlossen. Und zwar müssen ab 2030 die Landwirte eine Abgabe zahlen pro Tonne CO2. Die steigt bis 2035 ungefähr um das Dreifache. Landwirtschaftsflächen werden stillgelegt, und zwar Landwirtschaftsflächen, aus denen Methan entweicht. Und Achtung, sowohl der Bauernverband als auch der Naturschutzbund tragen diese Lösung mit. Hat also schon wieder funktioniert, vermutlich auch vor allen Dingen deshalb, weil sie den dänischen Bauern Fettsteuersenkungen versprochen haben.
Wir bleiben bei Dänemark auf eine Art und gucken trotzdem nach Baku, und zwar zur COP29.
Das war echt eine miese Überleitung. Also,
ja, wirst schon sehen.
Oder haben die Dänen in Baku?
Die haben was gewonnen. Also
ach, krass.
Haben,
okay. Ich entschuldige mich und ziehe das zurück, behaupte das Gegenteil. Das war eine super Überleitung.
Ja, das ist eine super Überleitung. Du wirst schon sehen. Braucht ein bisschen. Und zwar habe ich heute Vormittag mit Thea Uhlig gesprochen. Die ist Referentin für Klimaschutz und Energie bei German Watch und eine der Autorinnen des CCPI. Was das ist, dazu gleich. Und sie ist aktuell in Baku bei der COP29. Wir hören mal rein. Hallo Frau Uhlig.
Hallo Frau Rönnecke, vielen lieben Dank für die Einladung.
Wie ist denn gerade die Stimmung in Baku? Hier in Deutschland wirkt es so, als wird zwar ganz schön eifrig verhandelt werden und ein paar Leute haben schlaflose Nächte, aber so einen richtigen Durchbruch gab es bisher nicht, oder?
Genau, wir haben heute Morgen neue Texte erhalten, neue Verhandlungstexte. Das heißt, es ist eine sehr emsige Stimmung, würde ich sagen, gerade hier auf der Klimakonferenz. Überall sitzen Gruppen an Leuten zusammen, die versuchen, die Texte durchzulesen, zu verstehen, welche Möglichkeiten sind da drin, und die Hoffnung auf Fortschritt heute und natürlich morgen, dem letzten offiziellen Verhandlungstag, ist auf jeden Fall da.
Was sind denn aktuell die wichtigsten Knack- oder Streitpunkte?
Also nach wie vor ist natürlich die Frage nach dem neuen Finanzierungsziel ein ganz großes. Das wird mit Sicherheit eines der Hauptthemen sein, über das verhandelt wird, aber auch alle damit zusammenhängenden Themen, also auch das globale Anpassungsziel ist gerade zentral, die Frage nach Loss and Damage, also Schäden und Verlusten, wie man das gut platzieren kann, und auch die Frage, wie man im Bereich Klimaschutz weitermachen kann.
Ich habe gelesen, dass auch ein Streitpunkt ist, ob Indien und China noch als Entwicklungsländer gelten sollen.
Genau, das ist natürlich eine ganz spannende Frage, wenn es darum geht, wer zahlt eigentlich für Klimaschäden. Da sind China und Indien jetzt gerade noch nicht mit in der Verhandlungsmasse, sage ich mal, aber natürlich aktuell mit die größten Emittenten. Und dann ist natürlich die Frage, wie man damit umgeht.
Wir sprechen aber heute vor allem über den Climate Change Performance Index, kurz CCPI. Nur schnell für unsere Hörerinnen und Hörer, was ist der CCPI und was untersucht er genau?
Der Klimaschutzindex oder auch CCPI misst jährlich die Klimaschutzbemühungen von 63 Ländern und der EU. Insgesamt decken wir also fast 90% der globalen Treibhausgase ab, und wir schauen uns jedes Jahr 4 Kategorien an: Treibhausgasemissionen, erneuerbare Energien, Energieverbrauch und Klimapolitik. Und in diesem Jahr ist der CCPI zum 20. Mal erschienen, also 2005 auf der COP in Montreal wurde das erste Mal der CCPI vorgestellt.
Und Sie machen da so eine Art Ranking, oder? Also es gibt Gewinner, nenne ich das jetzt mal, also Länder, die besonders viel für den Klimaschutz tun, und Verlierer. Wer ist denn gerade so ganz vorne mit dabei?
Die ersten drei Plätze konnten wir auch in diesem Jahr an kein Land vergeben, weil unsere Analyse gezeigt hat, dass kein Land gut genug ist, um es zu verdienen, auf die ersten drei Plätze zu kommen. Dann auf dem vierten Platz aber als klarer Sieger ist Dänemark. Und Dänemark ist jetzt schon zum vierten Mal in Folge ganz oben bei uns im Ranking.
Das heißt, Dänemark macht besonders viel für den Klimaschutz mit erneuerbaren Energien und hat auch besonders wenig Ausstoß an Treibhausgasen jetzt schon, oder wie?
Wenn wir uns Dänemark anschauen, sehen wir, dass sie seit 1990 relativ konsequent die Emissionen auch runtergebracht haben. Und mit dem CCPI haben wir einen Paris-kompatiblen Weg errechnet. Und da liegt Dänemark in fast allen unserer Kategorien ziemlich gut drauf. Also einerseits auf den Emissionspfad, andererseits aber auch auf dem erneuerbaren Energienpfad. Und was in Dänemark auch noch bemerkenswert ist, vielleicht sogar im Vergleich zu Deutschland, ist, dass sie es geschafft haben, die erneuerbaren Energien eben nicht nur im Stromsektor einzusetzen, sondern auch im Gebäude- und Verkehrssektor die Elektrifizierung gut voranzutreiben, sodass da auch die erneuerbaren Energien genutzt werden können.
Das heißt, wir können eigentlich an Dänemark sehen, dass es geht.
Genau.
Aber es könnte auch in Dänemark noch besser gehen.
Genau. In Dänemark ist das Thema Energieverbrauch auch noch nicht ganz perfekt. Da ist noch Raum für Verbesserung, dass die Energie, die genutzt wird, noch effizienter genutzt wird. Und auch in der Klimapolitik-Kategorie, die bei uns durch nationale Klimaschutzexpertinnen bewertet wird, da sehen die nationalen Klimaschutzexpertinnen in Dänemark auch noch Nachholbedarf an der einen oder anderen Stelle.
Jetzt haben wir vom Vorbildland gesprochen. Wer steht denn am schlechtesten da?
Also wenn wir uns die letzten vier Plätze angucken, dann sehen wir, dass dort vier Länder sind, die alle ein relativ ähnliches Profil aufweisen. Das sind Russland, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und der Iran. Und das sind vier Länder, die noch sehr, sehr stark an den fossilen Energien dranhängen. Sie haben alle relativ hohe Pro-Kopf-Emissionen und einen Anteil von weniger als 1% von erneuerbaren Energien am Gesamtverbrauch. Und daran sehen wir einfach, dass diese vier Länder sich noch nicht auf den Weg gemacht haben in Richtung einer klimaneutralen Zukunft und noch sehr stark am fossilen Geschäftsmodell hängen einfach.
Pro-Kopf-Emissionen haben Sie gerade genannt. Wie hoch sind die dann in etwa bei diesen vier Ländern? So über den Daumen gepeilt.
Ja, also da sind wir in einer Größenordnung von so 18 Tonnen pro Kopf bis aber auch zu 25 Tonnen pro Kopf.
Wow. Und Dänemark, nur zum Vergleich?
Aktuell hat Dänemark einen Pro-Kopf-Verbrauch von etwa 6 Tonnen, was natürlich im Vergleich gerade zu diesen hohen Emissionen schon ganz gut ist.
Was ist denn das Ziel? Also, dass wir das auch noch mal ein bisschen dagegen halten. Wo müssen wir denn hin, was die Pro-Kopf-Emissionen angeht?
Genau, wir berechnen für jedes Land einen individuellen Pfad, basierend darauf, wie hoch die Emissionen von 1990 gewesen sind. Das heißt, wir gucken uns 1990 an, dann gucken wir uns 2050 an und machen eigentlich relativ simpel eine lineare Berechnung von 1990 bis 2050. Deshalb ist für jedes Land der Pro-Kopf-Ausstoß auch individuell. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel Dänemark anguckt, die sind im Jahr 1990 bei ungefähr 15 Tonnen gestartet. Die haben ein bisschen einen entspannteren Weg, sage ich mal, bis 2050. Aber ein Land wie die Vereinigten Arabischen Emirate sind im Jahr 1990 mit 30 Tonnen gestartet, also einen relativ hohen Ausstoß. Das heißt, sie müssen auch schneller die Emissionen wirklich runterbringen.
Ganz spannend finde ich auch noch, wo Deutschland aktuell steht. Ich habe sowas wie 8 Tonnen pro Kopf im Kopf?
Ja, das ist richtig, genau.
Und wo sind wir in diesem Ranking dann? Also, weil das ist ja nicht die einzige Kategorie, die Sie da untersuchen.
Insgesamt ist Deutschland auf Platz 16 und fällt damit 2 Plätze im Vergleich zum Vorjahr und wird insgesamt von uns als mäßig gutes Land bewertet.
Und das unter einer Ampelregierung und grüner Beteiligung.
Genau, wir haben in den letzten Jahren unter der Ampelregierung viele positive Entwicklungen gesehen, vor allen Dingen was den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht. Also vor allen Dingen wurden viele bürokratische Hürden abgebaut. Das bewerten wir und unsere nationalen Klimaschutzexpertinnen sehr positiv. Auf der anderen Seite wurde in diesem Jahr zum Beispiel das Klimaschutzgesetz total verwässert, indem es keine sektorspezifischen Emissionsziele mehr gibt. Und das nimmt den Gebäudesektor, aber auch den Verkehrssektor aus der Verantwortung. Und die haben in den letzten Jahren es nicht geschafft, ihre Emissionen zu reduzieren.
Wie sind denn die Reaktionen so? Also ich nehme an, das wird ja veröffentlicht, das wird ja dann auch all den Ländern, die da untersucht werden, zur Verfügung gestellt. Gibt es da dann auch so Reaktionen wie, ah, okay, wir müssen uns noch mehr bemühen? Also ist dann auch wirklich so ein positiver Impact zu sehen?
Eine ganz schöne Geschichte oder spannende Geschichte ist, dass ich vorgestern mit einer schwedischen TV-Moderatorin gesprochen habe und ihr ein bisschen was über Schweden erzählt hat und wo noch so ein bisschen die Probleme bei Schweden sind. Und sie hat dann irgendwie am nächsten Tag mit dem schwedischen Umweltminister gesprochen und ihn damit konfrontiert. Schweden liegt auf diesem Platz beim CCPI und da gibt es viel Kritik an der Klimapolitik. Was sagen Sie denn dazu? Und der Umweltminister hatte keine gute Antwort parat. Und für uns ist das natürlich gut zu sehen, dass unser Index auch bei den politischen EntscheidungsträgerInnen ankommt.
Das heißt, da müsste ich jetzt mal als nächstes bei Volker Wissing anrufen.
Sehr gerne.
Wobei die Ampel ja nicht mehr so ganz handlungsfähig ist. Über Indien und China haben wir ganz am Anfang schon kurz geredet. Sind ja oft ein beliebtes Argument bei Menschen, die nicht so gern was gegen den Klimawandel tun wollen. Kann man da was sehen? Tun die schon viel?
Indien schneidet bei uns im Index auf Platz 10 ab. Und das ist vielleicht für manche ein bisschen verwunderlich, weil Indien ja nun der drittgrößte Emittent oder der drittgrößte absolute Emittent von Treibhausgasen ist. Aber wir schauen uns ja Pro-Kopf-Emissionen an. Und Indien hat aktuell Pro-Kopf-Emissionen, die ungefähr bei 2,2 Tonnen liegt. Das heißt, sie sind sehr, sehr niedrig. Und das ist einer der Gründe, warum Indien so weit oben bei uns im Ranking ist. Und wenn wir uns China anschauen, China als größter absoluter Emittent erreicht bei uns Platz 55 und schneidet insgesamt sehr schlecht ab. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass aktuell in China die Emissionen noch steigen, wir aber die Hoffnung haben, dass 2023 oder spätestens 2024 der Emissionsgipfel auch in China erreicht ist und ab da dann die Emissionen runtergehen können.
Thea Uhlig, vielen, vielen Dank für das Gespräch und viel Spaß noch in Baku.
Ich bedanke mich auch.
Ist natürlich sehr gefährlich, diese Sache mit Indien, dass die auf so einem guten Platz liegen, weil die Pro-Kopf-Emissionen so niedrig sind. Das könnte das Land in falsche Sicherheit wiegen, weil am Ende wollen die auch alle Autos haben.
Ja, aber die machen auch ganz viel. Also die haben. Ja,
okay. Also solange die Regierung das auf dem Schirm behält, ist macht genau. Mir da wenig Sorgen. Aber wenn die Inder sich jetzt benehmen würden wie die Deutschen, ne, dann würden die halt auch sagen, ja, wir sind ja total niedrig, dann können wir ja noch.
Nee. Tatsächlich, also okay. Sie machen sehr, sehr viele Fortschritte auch in den erneuerbaren Energien und haben ganz viel in Sachen Solaranlagen auf die Dächer gemacht sind da auf jeden Fall auch mit dabei. Aber klar, also sie haben so ein bisschen das Problem, dass sie eben erst so richtig in Fahrt kommen. Und da ist dann die Hoffnung, dass sie ihre industrielle Weiterentwicklung dann am besten gleich mit Erneuerbaren machen.
Das ist im Grunde ja auch sinnvoller, weil die sind billiger langfristig. Ja. Also genau. Mittelfristig. Ist übrigens noch eine schöne Gelegenheit, mal Werbung für einen meiner anderen Podcasts zu machen an dieser Stelle. Ich habe zur COP26 eine kleine Serie gemacht. Ich habe 8 Folgen aufgenommen mit Raimund Schwarze vom Umweltforschungszentrum. Der ist Klimaökonom und der war bei der COP26 in Glasgow. Mhm. Mit dem habe ich abends, wenn er im Hotel angekommen ist und ein bisschen müde war, immer mal wieder gesprochen. Also wer sich mal anhören will, wie das so ist auf so einer Klimakonferenz, damals auch noch unter verschärften Covid-Bedingungen, kann da gerne mal reinhören. Ich tue die Links mal in die Shownotes. War ganz witzig. Boulevard halt, nicht? Klimaboulevard. Es gibt noch ein schönes Papier, und zwar vom Bundeskriminalamt. Das hat sein Lagebild geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten für 2023 veröffentlicht. Ich könnt jetzt Zahlen referieren, guckt euch die Zahlen selber an, wenn ihr sie sehen wollt. Kurz zusammengefasst, es ist alles schlimmer geworden. Ja. In allen oder fast allen betrachteten Fallgruppen beziehungsweise Deliktebereichen, also sie haben da so einiges zusammengefasst, also so sexuelle, da ist dann gleichzeitig drin Prostitution, Menschenhandel und sowas alles. Also in allen, in nahezu allen betrachteten Fallgruppen und Deliktbereichen, die überwiegend zum Nachteil von Frauen begangen werden oder in ihrer Ausprägung primär Frauen betreffen, sind in den letzten 5 Jahren deutliche Anstiege zu verzeichnen, schreibt das Bundeskriminalamt. Nur in der Fallgruppe Menschenhandel, da sind die Opferzahlen auf gleichbleibendem Niveau geblieben. Stärkste Veränderung ist bei der Fallgruppe digitale Gewalt zu verzeichnen. Junge Frauen sind am stärksten betroffen in der Gruppe Sexualstraftaten. Mädchen und ältere Frauen sind besonders betroffen von innerfamiliärer Gewalt. Und dann habe ich hier noch ein Rätsel. Ich habe nämlich versehentlich auf Löschen gedrückt und kriege das nicht wieder hergestellt. Ihr dürft selber rausfinden, wer am stärksten von Partnerschaftsgewalt betroffen ist. Warum ich das eigentlich mitgebracht habe, ist gar nicht, um zu referieren, dass es schlimmer geworden ist, sondern ich habe 2 Probleme. Mit diesem Bericht. Das eine Problem ist, dieser Bericht stützt sich auf die polizeiliche Kriminalstatistik, also auf einen Tätigkeitsbericht der Exekutive. Das heißt, es wird nur das Hellfeld abgebildet, auch nur das, was tatsächlich zur Anzeige gebracht und verfolgt wird. Ja? Wenn dir nicht geglaubt wird, dass du vergewaltigt worden bist, dann erscheinst du in diesem Bericht auch nicht. Ja. Und was die Behörden halt für verfolgenswert halten, das finde ich immer sehr, sehr schwierig. Es sind die einzigen Zahlen, die wir haben, aber ich finde es halt trotzdem schwierig. Also die polizeiliche Kriminalstatistik ist immer eine schwierige Argumentationsgrundlage. Und was ich auch finde, ist, es gibt in diesem Bericht eine Unterscheidung zwischen deutschen und nicht-deutschen Straftätern. Guck einfach zu den Rechtsdrehern, die diskutieren das schon. Ne? Mhm. Das sind ja alles die Ausländer, die das machen und die Einwanderer. Und sie, im Grunde meinen sie ja nicht die Ausländer oder die Einwanderer, sondern sie meinen die Muslime. Ja. Das Problem ist nicht nur, dass es da drin so ausgeführt wird, dass das dazu führt, dass die falschen Leute wieder drüber reden. Also vor allen Dingen, was die reden. Also, mach mal Twitter an, guck rein, dann weißt du Bescheid.
Ach, ich weiß nicht.
Das eine ist, ich halte es für sehr, sehr fahrlässig, sowas überhaupt an die Staatsangehörigkeit zu knüpfen, weil ich bestreite, dass es einen Zusammenhang zwischen Staatsangehörigkeit und Delinquenz gibt.
Ja.
Ob ich ein Vergewaltiger bin oder nicht, das hat nichts mit meiner Staatsangehörigkeit zu tun. Das hat eventuell was mit meiner Sozialisation zu tun. Aber dann müsste man das ausweisen, weil dann könnte man auch vernünftig darüber sprechen. Und wenn das unbedingt jemand diskutieren will, ne, also falls du dann irgendwie Weihnachten deinen Onkel anfängt, diesen Quatsch zu diskutieren, dann kannst du ihn einfach mal fragen. Lieber Onkel, wie kann ich wissen, wie Deutsch ein Nicht-Deutscher und wie Nicht-Deutsch ein Deutscher ist?
Ja. Sehr gute Frage, ja.
Also wenn es nämlich danach geht, ich muss mich nur hier bei mir in Berlin-Tempelhof umgucken.
Ja.
Die Türken, ne?
Sind sehr deutsch.
Die waschen ihre Mercedes häufiger als die Deutschen ihre Mercedes, die sie gar nicht haben, weil sie andere Autos fahren.
Ja. Also, wobei, dein anderer Nachbar hat doch auch Mercedes, oder?
Ja, aber der ist ja nur, also...
Der ist deutsch.
Der aber so richtig deutsch.
Apropos Deutsch. Am Samstag, den 23.11., kommen mal wieder die Traktoren und die ganzen anderen Landmaschinen in unsere Stadt nach Berlin und protestieren. Das Ganze firmiert unter dem Titel Bauernproteste. Und in der Taz war diese Woche ein ganz wunderbarer Artikel von Joost Maurin, der sich mal angeschaut hat, wie diese Proteste eigentlich von rechten Kräften gekapert wurden und auch inzwischen gelenkt werden.
Ui, gelenkt?
Ja, im Grunde schon. Wer mir auf Blue Sky oder Mastodon folgt, der hat vielleicht schon meinen Thread dazu gelesen. Der ging auch einigermaßen durch die Decke, woran ich einfach nur gemerkt habe, das Thema beschäftigt echt auch viele Leute. Und deswegen habe ich die wichtigsten Erkenntnisse nochmal hier mitgebracht. Wie gesagt, beruht alles auf dem sehr guten Artikel von Joost Maurin in der Taz. Die erste Erkenntnis oder die erste Information ist der Verein, der diese Demonstration angemeldet hat, der nennt sich Hand in Hand für unser Land.
Mhm.
Und das ist ein Verein, der für den Erhalt der Agrardieselsubvention kämpft. Okay, ja, das
kann man machen.
Liegt nahe. Er kämpft aber auch gegen eine angebliche Bevorzugung von Migranten, zum Beispiel bei Wohnraum.
Oh.
Und stellt auch den Klimawandel in Frage. Dann hat Joost Maurin, die Agrarsoziologin, wusste ich eigentlich, dass es gibt, super interessanter Job eigentlich, Agrarsoziologin, Jana-Luisa Pieper zitiert, die sagt über die vergangenen Proteste, also die wir schon gesehen haben, über die kann man ja auch schon so ein bisschen was sagen, dass es dann nicht nur eine Vereinnahmung, und ich zitiere, der Proteste durch Rechtsradikale gab, sondern auch einen Rechtsruck innerhalb der Landwirtschaft. Zitat Ende. Sie sagt, das kann man unter anderem an den Ergebnissen der Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen sehen. In Sachsen bekam die AfD rund 49% der Stimmen der Bauern. 49. In Thüringen rund 40 und in Brandenburg 34%. Also überall deutlich über dem Durchschnitt der restlichen Bevölkerung. Und obwohl es sehr viele verschiedene, wie nennt man das denn, Vorkommnisse schon gab, also die haben wir ja auch oft in den Medien mitbekommen, wo dann Mitglieder der Ampel irgendwie am Galgen hingen oder eine Ampel am Galgen hing oder auch rechte Fahnen an den Treckern dran hingen und, sprechen die Behörden weiterhin von Einzelfällen und von vereinzelten rechtsextremen Störaktionen.
Ja klar, alles was von rechts außen kommt, sind Einzelfälle. Ja. Das muss man wissen.
Ja, ist ganz wichtig. Und genau das zu verstehen, dass es das nicht ist, also ist dieser Artikel von Just Marion wirklich super, weil der die Verbindungen zu rechtsextremen Gruppen nochmal aufzeigt, zeigt, welche Rechtsextreme überhaupt Sprecher von welchen Vereinen sind und auch ganz gut aufzeigt, wie der Bauernverband einfach wegschaut und dazu halt auch gar nichts sagt. Also die distanzieren sich auch nicht oder so, weil, und das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Problem, sie kriegen ja die Aufmerksamkeit dadurch. Also es funktioniert ja. Also warum sollen sie da jetzt irgendwie diese Bewegung, die so erfolgt, ist ja wahnsinnig erfolgreich. Also wenn du überlegst, was für einen Erfolg die politisch haben.
1000 Leute schaffen es mal, die Regierungspolitik zu ändern. Ja.
Dann ist ja klar, dass der Bauernverband diese Bewegung nicht spalten will. Ja. Die aber eben echt ein Problem mit Rechten hat. So. Und auf dem Weg nach Berlin gibt es jetzt auch schon die ersten Meldungen von Verkehrsbehinderungen aus Bayern und aus Thüringen und so. Weil die Agrazis, was ein User vorgeschlagen hat, man will ja nicht immer die Bauern sagen. Dazu kennt man ja auch so viele nette Bauern. Ja,
das stimmt. Agrazis finde ich gut.
Geile Wortschöpfung, oder? Also ich bin ja eh Wortspiel-Fan. Ich gutiere das sehr. Agrazis. Weil die halt da jetzt mit ihren Treckern schon, naja, die sind halt schon vor ein paar Tagen losgefahren. Wenn du Samstag in Berlin sein willst, die Dinger fahren ja auch nicht so schnell. Und du kommst aus Bayern. Naja, viel Spaß noch in Thüringen und dann als nächstes wahrscheinlich dann.
Ich hoffe nur, dass sie nicht wieder wie beim letzten Mal diese Arschgeigen hier durch meine Siedlung mitten in der Nacht mit ihren bescheuerten Presslufthupen fahren. Sonst stelle ich mich auf den Balkon und sage, so nicht! Weil zu mehr reicht's bei mir ja doch wieder nicht. Eben gesagt, in Köln haben sie versehentlich einen Kontoauszugdrucker gesprengt. Mhm. Und damit sind wir bei der Sparkasse. Es betrifft vermutlich nur die wenigsten, aber ich habe es trotzdem mal mitgenommen, weil ich das ganz interessant fand, weil ich mich damals auch selbst so drüber aufgeregt habe. Der Bundesgerichtshof hat am Dienstag gesagt, bestätigt oder bekräftigt, sagen die Meldungen, Banken dürfen Kontoführungsgebühren nur erheben, wenn die Kunden dem ausdrücklich zugestimmt haben. Schweigen gilt nicht als Zustimmung. Ganz anders als in der Politik. 2021 gab es das schon mal, da gab es 100 Millionen laufende Bankverträge, wo Gebühren erhöht worden sind, wo sie das auch schon mal gesagt haben, nee, das reicht nicht, also da muss zugestimmt werden. Da gab es dann auch so Meldungen, dass Leute, die nicht zugestimmt haben der Gebührenerhöhung oder dass überhaupt Gebühren auf ein Gratiskonto erhoben werden, denen ist das Konto gekündigt worden und sowas. Diesmal war es ein Kunde der Sparkasse, der hat ein gebührenfreies Konto gehabt. Dann hat ihn die Bank informiert, dass demnächst Gebühren anfallen, wenn er nicht widerspricht. Der Kunde hat nicht widersprochen. Die Sparkasse hat jahrelang Gebühren eingezogen. Der Kunde hat geklagt und hat jetzt Recht gekriegt und kann sich jetzt die Kohle zurückfordern. Wenn also irgendwer in einer ähnlichen Situation sein sollte, dann würde ich genau jetzt versuchen, mir die zu viel gezahlten Gebühren zurückzuholen und ganz genau darauf achten, was die Bank dann macht. Weil ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die Bank dann sagt, okay, wir bezahlen dir jetzt diese, keine Ahnung, wie viel paar hundert Euro, die das sind. Mhm. Und dann schicken wir dir ein Formular, in dem steht, du musst Gebühren zahlen, stimm dem bitte zu. Ansonsten beenden wir das Geschäftsverhältnis.
Ja. Da weißt du dann auch nicht, was. Aber ich meine, immerhin hast du dann noch ein paar hundert Euro verdient.
Genau, dann hast du ein paar hundert Euro verdient, dann wechselst du halt die Bank, weil die meisten von uns sind ja, glaube ich, bei den Banken, bei denen sie sind, aus Faulheit oder Sentimentalität.
Ja.
Weil das ist ja wirklich mittlerweile kein Hexenwerk mehr, die Bank zu wechseln. Vor allen Dingen, wenn du
ich
sag mal, in einem ganz normalen Angestelltenverhältnis bist. Das heißt, nur eine Einkommensquelle hast, wo regelmäßig, wo du wirklich im Grunde nur einem Bescheid sagen musst, hier schickt das Geld demnächst woanders hin. Und dann noch drei Mails oder sowas für die Einzüge von, was weiß ich was, Miete, Strom und so.
Ja.
Weil das, glaube ich, viele Banken auch mittlerweile mit anbieten, so ähnlich wie Stromanbieterwechsel.
Ja, so irgendwie, dass man das...
Umzugsservice.
Ja, ich überlege gerade, also tatsächlich könnte es sogar sein, dass ich eine von diesen Betroffenen bin.
Ach, aber guck, hast du zugestimmt oder hast du nichts gemacht?
Ich habe nichts gemacht, glaube ich.
Das hat Bart Simpson auch gesagt.
Ich habe nichts gemacht. Naja, kommen wir zu Shamjaff. Wir blicken mal über den eigenen Tellerrand. Wir blicken nach Somaliland. Blicke ich über den Tellerrand, sehe ich Somaliland. Sham hat uns... Entschuldigung. Sham hat uns das Thema diese Woche mitgebracht, weil man in Somaliland, das ja international übrigens nicht anerkannt ist, gerade was sehen kann, was uns als hartgesottene Bürgerinnen und Bürger der Weltgemeinschaft ja schon fast utopisch erscheint. In Somaliland gab es einen friedlichen Machtwechsel nach freien und demokratischen Wahlen. Und was es damit auf sich hat, dazu hören wir jetzt die Sham.
Ja, Somaliland, eine Region, ein Staat, je nachdem, wo man auf Somaliland draufblickt, ist der Begriff wahrscheinlich ein anderer. Aber ja, Somaliland macht gerade eine unglaublich spannende politische Entwicklung durch. Das Land befindet sich am Horn von Afrika gegenüber dem Jemen. Und vergangenen Mittwoch dort hat es einen demokratischen Machtwechsel gegeben. Das ist jetzt keine Neuigkeit, das ist keine Überraschung. Das ist schon tatsächlich seit Jahren, seit Jahrzehnten schon so, dass es dort in diesem Teil am Horn von Afrika faire Wahlen gibt und demokratische Machtwechsel. Dort hat jetzt die Opposition die Präsidentschaftswahlen gewonnen. Damit hatte man auch schon gerechnet, ehrlich gesagt. Der amtierende Präsident Musa Bihi hat seine Niederlage jetzt auch eingeräumt und wird nächsten Monat am 13. Dezember die Macht an Abdurrahman Abdullahi, den Kandidaten der Wadani-Partei, übergeben. Somaliland ist... Ja, wie ich schon gesagt habe, dieses Status ist einfach noch nicht geklärt. Es ist international nicht anerkannt, hat aber seit 1991 seine Unabhängigkeit von Somalia erklärt. Somalia hat es wiederum nicht anerkannt. Der Wahlsieg von Abdullahi könnte tatsächlich jetzt einiges an diesem Status vielleicht verändern, denn er ist ein erfahrener Diplomat im Gegensatz zu seinem Vorgänger Musa Bihi, einem ehemaligen Militär. Und die Region, die sich ja sehr, sehr an einem strategisch unglaublich wichtigen Ort befindet, nämlich am Horn von Afrika, steht vor enormen Herausforderungen, von geopolitischen Spannungen bis hin zu Kriegsgefahr. Denn seit Anfang des Jahres, ich weiß nicht, vielleicht haben einige von euch das mitbekommen, da gab es eben dieses Militärbündnis zwischen Somaliland und Äthiopien. Es sei ein Militärbündnis geschlossen worden, seitdem ist die Lage angespannt, weil Somaliland Äthiopiens Marine Zugang zu einem Hafen gewährt hat, nämlich zu Berbera. Berbera ist eines der größten Häfen in der Region nach Aden in Jemen. Und Somalia hat das gar nicht gut gefunden, reagierte mit einem eigenen Bündnis dann, diesmal mit Ägypten, einem Erzfeind Äthiopiens. Und seitdem tatsächlich, also seit Anfang des Jahres, hängt der Schatten eines regionalen Krieges über dieser Region. Was der neue Präsident jetzt ein bisschen so mit sich bringt, ja, eigentlich eher Hoffnung. Und zwar Hoffnung für eben den Status von Somaliland. Denn er fordert tatsächlich eine diplomatischere Herangehensweise, insbesondere in den Beziehungen zu Somalia. Seine Partei Wadani setzt sich eben für direkte Verhandlungen auf Augenhöhe mit internationaler Vermittlung ein. Abdullahi selbst hat bereits 2017 die damalige Regierung scharf kritisiert, vor allem eben für intransparente Abkommen, unter anderem mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, die Somaliland fast in den Jemenkrieg verwickelt hätten, das sagt Abdullahi. Und auch jetzt gibt es Kritik an der engen Anbindung Somalilands an Äthiopien. Und Abdullahi möchte Somalilands Unabhängigkeit stärken oder sogar auch international eben endlich etablieren, ohne eine einseitige Abhängigkeit, nämlich an Äthiopien. Das ist ein Vorhaben, das jetzt nicht nur für die ganze Region, sondern auch global von Interesse ist. Denn Somaliland, wie gesagt, liegt an einem der wichtigsten Seehandelswege zwischen Asien und Europa. Und die Stabilität in diesem Land ist für viele Länder einfach essentiell. Somaliland hat sich auch tatsächlich schon seit einigen Jahren international diplomatisch sehr gut aufgestellt, hat nämlich Beziehungen zu Taiwan aufgenommen. Ein sehr mutiger Schritt, den in Afrika bisher eigentlich nur Eswatini gewagt hat. Und gleichzeitig wurden die Beziehungen zu China abgebrochen. Diese Entscheidung könnte langfristig eben Früchte tragen, weil in den USA gehörte die Anerkennung Somalilands jetzt zu Donald Trumps Wahlprogramm. Und wenn jetzt die USA wirklich Somaliland anerkennen, dann könnte so ein Schritt natürlich andere Länder auch dazu bewegen, Somaliland ebenfalls anzuerkennen. Die Lage bleibt auf jeden Fall sehr komplex. In Djibouti, direkt neben Somaliland, hat ja auch China seinen Einfluss verstärkt. Die USA haben dort schon seit 2002 eine ziemlich große Militärbasis mit rund 4000 Soldaten. Und die Chinesen sind dort seit 2017 ungefähr dort. Ja, die geopolitischen Interessen am Horn von Afrika sind halt eben sehr groß und Somaliland muss sich jetzt in diesem Spannungsfeld behaupten, beziehungsweise eben der neue Präsident Abdullahi könnte ja auch mit seiner diplomatischen Erfahrung einen entscheidenden Unterschied hier machen. Ob es ihm jetzt gelingt, Somaliland wirklich als unabhängigen Staat international anerkennen zu lassen, das bleibt abzuwarten. Eins ist auf jeden Fall sicher, dieser Wahlsieg, der markiert auf jeden Fall einen neuen Abschnitt in der Geschichte des Landes.
Voll spannend, finde ich. Und damit kommen wir auch zur guten Nachricht. Und sie klingt eigentlich fast ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Die Nachricht war, Superreiche sollen weltweit mehr von ihrem Vermögen an den Staat abgeben. So.
An welchen Staat?
An ihren Staat.
Ach, ihren.
Genau. Darauf haben sich die G20 geeinigt. Die hatten ja sich diese Woche auch getroffen in Brasilien. Wladimir Putin hat sich nicht hingetraut, weil internationaler Haftbefehl. Und übrigens, heute war die Eilmeldung, der internationale Strafgerichtshof hat einem Antrag des Chefankrägers Khan vom Mai zugestimmt und Haftbefehl gegen Netanyahu und Galant erlassen.
Und schön, wenn jetzt Netanyahu zum Staatsbesuch nach Deutschland käme, ne? Dann hätten wir hier mal ein bisschen, wie sagt man so schön,
das kann man jetzt nicht mehr bringen. Ne?
Naja, klar, also ist halt die Frage, ne? Mal gucken, ob uns die internationale Gerichtsbarkeit wichtiger ist oder die unverbrüchliche Solidarität mit Israel.
Da würde ich jetzt auch gerne mal die Einschätzung von so Leuten hören, die sich mit diesem ganzen internationalen Recht auskennen, ob das überhaupt in Deutschland möglich wäre, dass die Regierung sagt, lasst ihn in Ruhe, oder ob nicht irgendwelche Gerichte, Behörden oder sonst wer einschreiten müssten.
Auch interessante Frage, ja, stimmt. Haben wir einen Faktencheck?
Ja, das macht
man. Na, dann hast du ja jetzt was zu tun.
Lieber Nando, du armer Kerl, ganz am Ende. Genau, ein Haftbefehl, um das noch zu vervollständigen, wird auch gegen den Hamas-Führer Mohammed Deif erlassen. Das aber jetzt nebenbei. Ich war eigentlich bei den G20. Und zwar hat bei den G20 das Gastgeberland Brasilien einen Vorschlag mitgebracht. Präsident Lula, ist es ja sehr wichtig, dass es mehr Gerechtigkeit auf dieser Welt gibt. Also vor allem soziale Gerechtigkeit, aber auch Steuergerechtigkeit. Und eigentlich wollte Brasilien gerne eine Milliardärssteuer einführen. Die Idee war, dass alle Menschen, alle Personen mit einem Vermögen ab einer Milliarde US-Dollar jährlich mindestens 2% an ihr Heimatland zahlen sollten. Das hätte wahrscheinlich ungefähr 3000 Menschen betroffen in den G20-Staaten. Und die Schätzungen sind, dass ungefähr 250 Milliarden Dollar pro Jahr den G20-Staaten dann durch diese Menschen an Steuereinnahmen zugekommen wären.
Und die würden es wahrscheinlich nicht mehr merken. Also wenn ich eine Milliarde hätte, ja, ich würde 2%. Nicht merken, wenn ich 2% abgebe.
Ja, naja. Darauf konnten sich die Teilnehmerländer aber nicht einigen. Wer war dagegen?
Die Milliardäre.
Hä, Moment, die saßen jetzt nicht am Tisch, aber doch. Deutschland. Ja, indirekt
sitzen ja die Milliardäre
saßen
die am Tisch. Genau. Kein Land hat eine größere Vermögensungleichheit, ne? Zumindest
und
in Europa, wie es weltweit
die
aussieht.
Die USA waren natürlich auch dagegen, genau.
Ja,
deswegen
auch den Milliardären.
Wir sind immer noch bei der guten Nachricht.
Oh, Verzeihung, ich wollte nicht wieder.
Deswegen hatten die Finanzminister der G20 im Sommer schon einen Kompromiss ausgearbeitet. Und den haben die Regierungschefs jetzt diese Woche bei ihrem Treffen unterschrieben. Und darin vereinbaren sie eine, Zitat, wirksame Besteuerung von Superreichen. So. Und das Wasser gieße ich mir heute selber in den Wein. Es geht nämlich noch weiter. Ohne konkrete Festlegung, wer eigentlich superreich ist und ohne einen konkreten Steuersatz. Naja, aber hey, Sie haben unterschrieben, Sie haben sich darauf gearbeitet, eine wirksame Besteuerung von Superreichen.
Da gratuliere ich aber.
Hast du noch was?
Nee, ich habe nichts. Nichts Wirksames jedenfalls.
Gut, dann kommen wir zum Limerick der Woche. Das Thema der Woche ist, genau wie ich vorhin auch schon berichtet habe, das Thema Bauern. Und hier kommt, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Ich kenne einen Bauern im Sauerland. Den hab ich bei Bauer sucht Frau erkannt. Doch er fand erst was Wahres bei Rares für Bares, wo er eine kostbare Sau erstand.
Ich nehme Captain Seema. Man sagt, die dicksten Kartoffeln kann hierzuland sich erhoffen. Wer der dümmste der Bauern, daher frage ich bedauern, geht statt dumm denn vielleicht auch besoffen?
Der von Lioba, der mein Lieblings-Limerick ist, geht in eine ähnliche Richtung. Es war mal ein Bauer am Rhein, dem waren die Kartoffeln zu klein. Da seufzte er leise, so eine schlechte Ernte. Ein Dummkopf müsste man sein.
Das schon, das geht nie wieder weg, ne? Die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln, ja. Geht nie wieder weg.
Ja,
das ist, aber ist auch schön. Ist ein schöner Spruch, finde ich.
Was machen wir denn diese Woche für ein Thema?
Banken.
Banken?
Nicht?
Ja?
Ja, weiß ich nicht, habe ich jetzt gerade so. Du kannst auch gerne was anderes nehmen.
Wir können
Frauen.
Lenkflugwaffen. Frieden schaffen mit
Waffeln. Lenkflugwaffeln.
Lenkflugwaffeln.
Weiß ich nicht. Oder wie wäre es mit.
Ja, meinetwegen können wir Banken nehmen.
Ja, wir können auch was anderes nehmen. Ich kriege ja immer Schimpfe.
Oder Dr. Oss.
Nichts reimt sich auf Oss.
Nichts? Ross, Schoss, Geschoss.
Schloch.
Weil Ross.
Yes, ja. Mann.
Nein, aber wir können auch Banken nehmen. Das da
oder sich Meinungsverschiedenheiten.
Ja, das passt auch sehr gut. Ach, sucht euch doch einfach selber was aus.
Genau, schickt uns mal einen Limerick.
Und damit kommen wir zum Börsenticker. Montag.
Verhaltener Wochenauftakt in New York.
Dienstag.
Tech-Aktien stützen die Wall Street.
Mittwoch.
Verhaltene Stimmung an der Wall Street.
Donnerstag.
Defensive ist Trumpf.
Freitag.
Haben wir nicht. Du darfst jetzt noch mal Donnerstag sagen.
Donnerstag.
Der DAX fängt sich.
Wie so ein Hund, der seinen Schwanz hinterher rennt? Oder?
Das ist ein umgekehrter Münchhausen, der DAX. Ja, der Münchhausen hat sich selbst am Schopf aus dem Sumpf gezogen. Der DAX fängt sich ohne fremde Hilfe.
Mensch, nicht schlecht. Mhm. Dann kommen wir jetzt zum Faktencheck.
Ja, hallo von mir und willkommen zum Faktencheck. Heute starte ich mit dem Thema Mehmet Oz, den ihr erwähnt habt, oder Dr. Oz, wie er in den USA bekannt ist, und dieser Behauptung, Impfungen bzw. ein Inhaltsstoff davon stehen, Zusammenhang mit Autismus. Und da habt ihr gesagt, ja, da gab es ja diese wilde Studie zu, die zurückgezogen wurde. Da dachte ich, da erwähne ich nochmal kurz, was da konkret eigentlich weltweit sozusagen ein Ausgangspunkt für viele dieser Theorien ist. Und das ist die Studie, die vom Hauptautor Andrew Wakefield 1998 in der Fachzeitschrift Lancet veröffentlicht wurde. Und die hat 12 Kinder beschrieben mit Darmerkrankungen und Entwicklungsstörungen. Und da ging es also nicht mal vorrangig um Autismus. Und die Psylogs haben das schön zusammengefasst bei Spektrum. Und ich zitiere mal kurz. Bei 8 Kindern hatten die Eltern oder ein Arzt einen zeitlichen Zusammenhang zwischen der MMR-Impfung, also Masern, Mumps und Röteln, und dem Auftreten der Verhaltenssymptome beobachtet. Die Studie wurde später als wissenschaftliche Fälschung entlarvt und zurückgezogen. Der britische Journalist Brian Deer hatte mehrere Unstimmigkeiten nachgewiesen. Die Studie wurde von einem impfkritischen Anwalt finanziert, die Studienteilnehmer über eine Anti-Impfgruppe rekrutiert, die Genehmigungen der zuständigen Ethikkommission lagen nicht vor und die Krankengeschichte aller Kinder wurde verändert. Also wirklich ein riesiger Fraud und ja, auch wirklich nur eine winzige Studie. Das ist also schon krass, dass die überhaupt so Wellen geschlagen hat. Dann kurze Ergänzung zu dem gesprengten Geldautomat in Köln, der nur ein Kontoauszugsdrucker war. Da wurde gewitzelt von euch, ob die jungen Leute nicht mehr wüssten, wie ein Geldautomat aussieht. Die Polizei hat zwei Tatverdächtige festgenommen, einen 18-Jährigen, aber auch einen 34-Jährigen. Zumindest einer der beiden hat also bestimmt schon öfter mal einen Geldautomat benutzt in seinem Leben. Geäußert haben sich die beiden aber noch nicht. Dann Thema Ukraine-Krieg. Es ging bei euch auch nochmal um Ängste vor einem Atomkrieg oder einem Dritten Weltkrieg und ja, die existieren vor allem in Deutschland, das sei so ein spezifisches Ding wegen den 90er Jahren und so. Ich habe spontan keine gute Datenbasis gefunden, um das wirklich aktuell und detailliert vergleichend für verschiedene Länder zu prüfen, aber ich vermute, die Aussage geht deutlich zu weit. Wenn überhaupt, sind solche Sorgen in Deutschland wahrscheinlich verbreiteter als anderswo. Zum Beispiel hat die Beobachtungsgruppe für öffentliche Meinung des EU-Parlaments in einem Report 2022 geschrieben, dass Ängste vor einem nuklearen Krieg oder einem ausgeweiteten Krieg in mehreren Ländern durch Befragungen belegt seien. Zum Beispiel würden sich mehr als die Hälfte der Finnen vor einem nuklearen Krieg sorgen, während es in Deutschland mit zwei Dritteln halt etwas mehr waren. Aber zum Beispiel auch in Italien haben sich 65% vor einer Ausweitung des Ukraine-Kriegs gefürchtet, also Sorge davor geäußert. Insofern glaube ich, verdient das Thema eine bisschen differenziertere Betrachtung. Und vielleicht sind wir manchmal nicht so einzigartig in Deutschland, wie wir glauben. Anderes Thema, Dänemark, eigentlich ja so ein bisschen eine Positive News, ne? Immer gut dabei im Klimaschutz, soweit zumindest relativ betrachtet zu anderen Ländern. Und sie haben eine CO2-Steuer für Landwirte beschlossen ab 2030, die bis 2035 fast um das Dreifache nochmal steigen soll oder sich verdreifachen soll, wäre wahrscheinlich korrekt. Das habt ihr eigentlich ganz richtig dargestellt. Ich wollte nur ergänzen, weil ihr das nicht genannt habt in der Sendung, wie hoch diese Steuer ausfällt. Die startet bei etwa 16 Euro pro Tonne umgerechnet und soll schließlich bei rund 40 Euro liegen. Und ich habe dann mal ein bisschen gerechnet. 2022 hat der Landwirtschaftssektor Dänemarks etwa 11,5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente emittiert. Die Steuer müsste also, wenn ich da nicht irgendwie einen Denkfehler habe, bei einer Einführung heute Einnahmen von 184 Millionen Euro generieren. Und bereinigt um Steuern und Subventionen betrug übrigens der Umsatz der dänischen Landwirtschaft im Jahr 2022 rund 3,6 Milliarden Euro. Und ob man das jetzt direkt ins Verhältnis setzen kann, wie groß die Belastung jetzt wäre wirtschaftlich, das ist aber was für Fachleute, würde ich sagen. Ich wollte nur die Größenordnungen mal für euch klar machen. Dann vorletztes Thema, die BKA-Zahlen zu Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Da hattet ihr, glaube ich, in den Notizen eine Lücke drin und deswegen habe ich da mal versucht, die zu schließen. Die Zahlen zur Gewalt in Partnerschaften, also in dem Bericht heißt es zum Thema häusliche Gewalt, dass die Opfer von Gewalt innerhalb einer Partnerschaft häufiger weiblich sind als die Opfer von Gewalt innerhalb von Familien allgemein, also zum Beispiel von Eltern zu ihren Kindern oder andere Verwandtschaftsverhältnisse. 2025 sollen übrigens die Ergebnisse einer großen Dunkelfeldstudie zum Thema häusliche Gewalt vorliegen. Also dieses Problem, dass da eben viele Taten nicht angezeigt werden, gerade im familiären Umfeld vielleicht, weil die Leute sich fürchten vor dem Verlust eben dieses sozialen Umfelds. Das ist ja auch den Kriminologen oder Ermittlern und so durchaus bewusst und deswegen wird das eben jetzt aktuell, wie gesagt, mit einer groß angelegten Studie untersucht. In dem Zusammenhang würde ich auch noch gerne einen Kommentar hinterlassen zu dieser Aussage von Holgi. Wenn dir nicht geglaubt wird, dass du vergewaltigt worden bist, dann erscheinst du in diesem Bericht auch nicht, also in der polizeilichen Kriminalstatistik, um die es ja ging. Dazu möchte ich gerne anmerken, dass sicher schon viel zu viele Frauen schlechte Erfahrungen gemacht haben, wenn sie sich als Opfer sexueller Gewalt an die Polizei gewandt haben. Aber nach allem, was ich an Zahlen kenne, ist das Problem halt hier wirklich die Zahl der Fälle, die zum Beispiel eben aus Angst vor persönlichen Konsequenzen eben gar nicht zur Anzeige gebracht werden. Die Polizei ist halt bei angezeigten Straftaten verpflichtet, denen nachzugehen. Und mit wie viel Einsatz sie das tun und so, das ist sicherlich hier und da auch individuell fragwürdig. Aber diese Fälle gehen ja auch dann in die Kriminalstatistik ein, wenn zum Beispiel gar kein Tatverdächtiger ermittelt werden kann. Und wenn wir in anderen Kontexten ja an der polizeilichen Kriminalstatistik zu Recht kritisieren, dass die häufig als Beleg für ja, Straffälligkeit herangezogen wird, obwohl das ja nur Verdächtige sind, die noch nie von einem Gericht sozusagen abschließend bewertet worden sind, ob sie wirklich jetzt die Tat begangen haben oder nicht und in welcher Schwere. Das kritisieren wir ja in anderen Kontexten gerne und deswegen finde ich es halt einfach wichtig, da in alle Richtungen ein bisschen sorgfältig zu sein. Und ja, das ist ja häufig meine Botschaft in diesen Faktenchecks und damit wünsche ich allen ein schönes, kaltes Wochenende.
Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei allen, die diese Sendung überhaupt möglich machen. Und das seid ihr. Hoffentlich. Falls nicht, dann schaut auf wochendämmerung.de vorbei. Wir können noch ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Wir krebeln irgendwie so ein bisschen bei Steady zum Beispiel unter diesen 6.000 Euro im Monat. Die nehmen sich ja auch noch ein bisschen was davon. Und das stagniert eigentlich schon seit längerer Zeit. Deswegen hat Holger schon sehr lange keine Gehaltserhöhung mehr bekommen und ist deswegen sehr traurig. Also wenn ihr wollt, dass Holger vielleicht zum Jahresende, vielleicht zum Jahresanfang mal wieder eine Gehaltserhöhung bekommt, dann werft doch bitte noch ein bisschen was in den Topf.
Bei Steady? Das ist toll, das alles auf mich, auf meine Schultern zu laden ist. Also, nee, dem gönne ich das nicht, der Arsch. Direktüberweisung an Katrin. Soll er doch verhungern, ist eh zu fett.
Was? Jedenfalls, bei Steady gibt es die Ultras und den Fanclub. Und wer dort Mitglied wird, der bekommt noch das besondere Schmankerl, dass wir am Ende jeder Sendung die Namen vorlesen. Und das kommt jetzt.
Uns eins.
Heugi, wann kommt NSF 400? Martin Afanasiev.
Babette Bauer.
Guido Baulich.
Marc Bremer.
Oliver Delpy.
Oliver Delpys Verlobter doppelt hält besser.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Der doomscrollende Dösewicht dehnt den Deierabend dabei, Dönes Dochenende.
Doppeldeckerfahrrad.
Olaf und Fiete.
Erik Fröhlich.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Katharina Höhl.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Jessica Kogoy.
Jule Krohn.
Heiko Linke.
Sabine Lorenz.
Müsli Müsli Miam Miam Miam.
Rufus Platus.
Wing Commander Lord Fleschards Verbotsliste zur Rettung der Welt. Ab sofort verboten ist es, Privilegien wie Rechte und Rechte wie Privilegien zu behandeln.
Sehr schön. Nu, sagen Chris und Moni.
Ja, verwechselt man ja auch ganz schnell. Jörg Schäckis für mehr Flausch.
Simone Stolz.
Joachim Urlass.
So, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Foschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Janine Schöne.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Trump ernennt Hannibal Lecter zum Ernährungsminister.
Übrigens kam vorhin über den Ticker, während wir gesendet, ja, dass Getz, also ist dieser Typ, mit diesen Klonen-Augenbrauen, ne? Mhm. Genau, ja, der ist, hat sich zurückgezogen. Er hat gesagt, nein, das ist viel Streit.
Mhm. Anja und Jan.
Ja, ich habe nur gerade weggescrollt versehentlich. Anja und Jan wieder in Bielefeld.
Warum hast du mich blockiert? Weil du Unsinn von einer Boko Haram geschrieben hast. Alter, verträgst du keine Satire? Satire hat immer einen Zweck und eine Aussage. Und wenn beides böswillig ist, reagiere ich auch mal böswillig.
Schnauzt die Europagegner an und so weiter.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Du kannst den Wissing aus der FDP rauskriegen, aber du kannst nicht aus dem Wissing die Verbrenner-Autoindustrie rauskriegen.
S wünscht A, L und M alles Gute zum Geburtstag, aber es gibt Geschenke auf Katan.
Maike Ahrensen.
Aber, alles Gute, aber hier sind die Geschenke. Sie sind vergiftet. Timo Altfelde.
Oliver am Försterstern.
Katrin Apel.
Der lustige Astronaut.
Der singt ein Lied. Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Alice und Biele.
Peter Blachani.
Jan Blendek.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Liesel grüßt die Katana.
Clemens Langhans und Christoph Henninger und so weiter.
Christoph Henninger und Clemens Langhans und so weiter.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Der Wind, das himmlische Kind.
Dubai-Schokolade oder Ultimate Fart Blaster. Das ist dieses Jahr die Geschmacklosfrage.
Man muss eigentlich nur Dubai-Schokolade sagen und wer dann nicht lacht, ist raus.
Ich bin anscheinend raus.
Du hast Dubai-Schokolade noch nicht mitgekriegt?
Ich habe es nur das überflogen, ist das ist irgendwie so ein
TikTok-Scheiß.
Trend.
TikTok-Scheiß. Ja, TikTok oder Insta-Scheiß von diesen ganzen...
irgendwas.
Genau, das ist Vollmilchschokolade, ist es gefüllt mit Pistazien und Kadayıf. Das sind diese Engelsfäden, nennt sich das, so eine türkische, türkische Süßspeise. Ja, und das ist irgendwie... Es ist jetzt irgendwie nur der neueste heiße Scheiß von irgendwelchen Influencern, die so tun, als würden sie in Dubai leben. Dabei waren sie nur eine Woche da und haben sich ein Auto gemietet für die ganzen Fotos. Und jetzt gibt's das all überall, Land auf, Land ab, an jeder Ecke für 16 Euro die Tafel und so ein Spaß. Wow. Das ist wirklich total schwassig. Ja, ja. Das ist wirklich sehr, sehr...
Und dann ist es wahrscheinlich nicht mehr psychedelisch wirksam.
Nee, das wahrscheinlich nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass das sehr gut schmeckt, aber naja, vielleicht gibt es dann irgendwann eine Vollmilch-Pistazien-Kadayıf-Schokolade und die kostet dann 4,50 die Tafel. Und dann kaufe ich mir auch eine.
Okay.
Alice de Chen.
Cristiano Del Tauscho.
Es ist Herbst. Auf dem Feld die Kirben.
Zur Demenzprophylaxe hat Roland, der Fresh-Cuber, auch einen 900-Tage-Duolingo-Streak. Außerdem dreht er an Dutzenden verschiedenen Zauberwürfeln. Fragt mich in 30 Jahren, ob es geholfen hat.
Ob was geholfen hat? Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Roland Erck.
Claude Fankhauser.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Ich habe übrigens eine E-Mail-Adresse, fnord@, sag ich nicht. Ja.
Ja.
Auf keine andere Adresse kriege ich mehr Spam. Das ist auch ganz interessant. Ne? Andreas Freund.
Mariana Friedrich.
Schrei dein Scheiß ins Internet und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Mareike Geib.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Welcher Hohldübel hat denn den schönen Emmentaler in den Graben geschüttet?
Wolf Graz.
Ah, der war's. Daniel Griesel.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Kathi grüßt Joni.
F und H.
Annika H.
Simon Heckler.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Frater Moses Polytechnetis zu Lobdenberg hat Herbst, Blues und sowas von genug.
Für einen Altgriechen ist das wirklich sehr, sehr schmerzhaft gewesen gerade.
Das tut mir leid.
Der Alexander Hauser.
Dann liest du das doch vor, du Altgrieche.
Ich habe nicht gesagt, dass ich Altgrieche bin. Ich habe nur gesagt, dass es für einen Altgriechen schmerzhaft war.
Achso, der sieht das doch gar nicht, was da wirklich steht.
Der kann sich aber vorstellen, was da wirklich stand.
Jan Heck.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Als wäre ich Altgrieche, nur weil ich Skräkum habe. Tobias Herbst.
Wolfgang grüßt Mila auch und ganz besonders im Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Miriam, Jenny und Stefan Herzog.
Nils und Hilke.
Benjamin Hupp.
I love you, Pumpkin. I love you, Honey Bunny.
Wo ist denn das eigentlich nochmal her? Das ist doch auch irgendwie so eine Serie.
Pop Fiction.
Ach, genau.
Das sind die beiden, die den Diner überfallen.
Ja, stimmt. Pia und Thomas in Hausenbach.
Der Emmen-Frittenbach ist ein typischer Oberbachler Graben.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Hat Uroma eine Urum und so weiter.
Martin Barfuß arbeitet zwar zurzeit nicht, ist aber trotzdem müde, weil er jetzt mehr Zeit hat, sich das traurige Weltgeschehen anzusehen. Gähn.
Tobias Johannes.
Annette K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piratenkapern?
Kamikaze.
Tim Klausmeier.
Oliver Kleinert.
Christopher Kluwe.
Anna und Hagen Nolz und Salewski. Ab jetzt gemeinsam veranlagt.
Thomas Kohler.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Wenn man es anders betont, übrigens ab jetzt gemeinsam veranlagt, ist das eine ganz neue Bedeutung. Thomas und Corina.
Drüber nachdenken. Oliver Kohlfink.
Fabian Lange.
Es ist schon spät, mein Gehirn funktioniert nicht mehr. Dennis Lichtentäler.
Detmar Liesen.
Das ist immer der Nachteil, am Donnerstagabend aufnehmen. Ab 18 Uhr ist mein Gehirn irgendwie lahm.
Ich bin irgendwie sehr irritiert, weil es schon die dritte, meine dritte Sendung heute ist und alle drei haben ausgiebig Vorbereitungen, aber ich will ja nicht.
Bei dir flutscht's, willst du
bei
sagen?
Bei mir flutscht's. Also, ja, es liegt, liegt am Gräkum.
Ich bin ja auch Profi.
Es liegt am Gräkum.
Ja, ja. Nico Linder.
Florian Link.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
Ronny Ludwig.
Robert Manik.
Nevermind.
Johannes Möller.
Die Mulle.
Celine Neubich.
Frank Nietzsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Ich hab Agnes. Oh Gott. Daran merkt man, dass Abend ist. Ich habe Agnes also nicht absichtlich Agnes ausgesprochen, sondern ich habe halt Agnes gesagt, wie wir es in Köln so sagen. Jennifer und Norbert.
Bernd Nossen.
Ey, du Opferkatole.
Michael Ott.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe is out of office. E-Mails will not be read.
Axel Rasmussen.
Heike Rasmussen.
Michael Reisler.
Florian Rempel.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rippschläger.
Miriam Richter-Wiederhenker.
Mark Riese.
Mike Crutch Burns.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Roland S.
Der Schommi sagt Danke.
Jürgen Schäfer.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie?
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Daniela Stark.
Christian Steffen.
Jan und Steffi.
Bommes Stein.
Sauna Ziegelstein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Günter Stück.
Claudia Taschow.
Hast du auch den Eindruck, dass in letzter Zeit der Abspann viel weniger vandalisiert wird von der Hörerschaft?
Ja, sind auch alle müde.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Timm.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
genießen immer noch den Herbst, während es Priscilla und Gwyneth Molesworth so langsam aber sicher zu kühl wird.
Ja, kalt ist es geworden. Martin Unterlechner.
Das bleibt jetzt auch noch ein halbes Jahr so. Mhm. Jan van Finkenreue.
Ja, manchmal ist im März schon ganz schön. Henning Feller.
Du weißt doch, das ist der Narrenfrühling.
Ja, ich liebe ihn. Ich bin ja auch eine Närrin.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Tim Weber.
Ingo Weiser.
Schon gewusst und so weiter.
Martin Wittmann.
Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Lucy sagt Danke für die Wochendämmerung, wünscht ein schönes Wochenende und streut mal wieder Werbung für den Lila-Podcast ein.
Cindy und Timmy Wüst.
Uwe Zieling.
Und Mieto Balasch.
Backbütwo no.
Was?
Stoppen.
Wutschofnje. Strovi.
Und du willst wirklich behaupten, dass das nicht weniger beknackt klingt als das, was ich mir hier so zusammen fantasiere?
Das habe ich nicht behauptet.
Gut.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank für den Lebensunterhalt.
Und das war die Wochendämmerung vom 22. November 2024. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.